SRF 3.
Wenn nach einem Weg aus der Rezession gesucht wird oder warum Japans Ministerpräsident sich für Neuwahlen entschieden hat. Wenn Jugendliche von den Eltern Lohn bekommen oder warum es in einer Studie heißt, der Jugendlohn sei eine gute Sache. Wenn sich Naturkatastrophen nicht an Gefahrenkarten halten oder warum Gefahrenkarten immer noch blinde Flecken haben. Wenn das Wetter aprilhaft anmutet, im Norden gibt es zwar sonnige Abschnitte, aber lokal auch Regengüsse oder Schnee, im Süden ist es trocken und sonnig. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Bettina Studer.
In Japan gibt es vorgezogene Neuwahlen, nachdem das Land in eine Rezession geraten ist. Ministerpräsident Shinzo Abe gab bekannt, er werde am Freitag das Parlament auflösen. Es soll voraussichtlich im Dezember neu gewählt werden, 2 Jahre früher als geplant. Gleichzeitig verschob Abe eine geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die Wirtschaft verkrafte dies im Moment nicht. Mit der Neuwahl will sich Abe Rückendeckung für seine Wirtschaftspolitik holen. Die Spitex-Dienste in der Schweiz haben im vergangenen Jahr etwas mehr als 260.000 Personen zu Hause betreut. In Alters- oder Pflegeheimen wohnten über 140.000 Frauen und Männer. Das zeigt eine Erhebung des Bundesamts für Statistik. Im Spitex-Bereich wurden nahezu 12 Millionen Stunden für die Pflege aufgewendet und 6 Millionen Stunden für Haushaltsdienstleistungen wie Waschen, Einkaufen oder Transportdienste. Kriminelle Männer, Schweizer und Ausländer sollen aus der Schweiz ausgewiesen werden. Das fordert eine Gruppe Basler Kulturschaffender mit einer eidgenössischen Volksinitiative. Diese entspricht gemäß Bundeskanzlei den formalen gesetzlichen Vorschriften. Für die Unterschriftensammlung haben die Initianten bis Mitte Mai 2016 Zeit. Auf ihrer Webseite begründet das Initiativkomitee sein Anliegen mit dem Argument, dass nicht Ausländer überdurchschnittlich kriminell seien, sondern Männer. Das bernische Kantonsparlament will keine Versuche mit sogenannten Cannabis-Clubs. Es hat einen entsprechenden Vorstoß aus den Reihen der SVP gutgeheißen. Nun muss sich der Regierungsrat bei den Bundesbehörden dafür einsetzen, dass solchen Clubs generell eine Absage erteilt wird. Ein Pilotversuch mehrerer Städte sieht vor, dass Cannabis konsumieren darf, wer Mitglied in einem speziellen Verein, dem Cannabis-Club, wird. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der SIS Market Index liegt bei 8.972 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2013 gehandelt, der Dollar zu 96,01 €. Das Wetter heute Nachmittag und morgen gibt es vor allem in den Bergen sonnige Abschnitte. Lokal fällt noch letzter Regen oder Schnee bis rund 1000 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen um 8 Grad. Im Süden ist es trocken und meist sonnig bei 12 Grad.
Info 3 Mittag.
Mit Geld umgehen, das fällt jedem dritten Jugendlichen schwer. Denn auf Smartphone oder die edle Designer-Jeans verzichten kommt nicht in Frage. Schulden sind die Folgen. Ein Rezept dagegen gibt es von der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen, das Modell Jugendlohn. Die Idee, Jugendliche ab 13 Jahren sollen das Budget für einen Teil ihrer Lebenskosten selbst verwalten. Dario Pelosi.
Im aargauischen Wohlen sitzt Luca zusammen mit seiner Mutter Regula am Wohnzimmertisch. Für den 15-Jährigen ist es wichtig, in der Schule und im Ausgang gut gekleidet zu sein. Will heißen, möglichst viele Markenkleider. Grund für regelmäßigen Zoff mit seiner Mutter.
Ich habe schon eingesehen, dass man nicht gerade 15 T-Shirts braucht, aber 4, 5 haben dann halt auch ein wenig gefunden. Und es kommt jetzt halt heutzutage alles ein bisschen schnell aus der Mode. Ich meine, man kann ein T-Shirt eigentlich nur noch ein Jahr anlegen und dann ist das wieder weg.
Streitereien, die das Familienleben arg strapaziert hätten, sagt Regula. Über Bekannte ist die Mutter von 3 Söhnen auf das Modell Jugendlohn gestoßen. Seit 5 Monaten erhält Luca nun einen monatlichen Betrag, muss seine Ausgaben fürs Handy, für Kleider oder das Kino dafür selbst im Griff haben. Erste Konsequenz: Luca verzichtet auf eine neue Winterjacke. Das letztjährige Modell ist plötzlich doch noch gut genug. Mutter Regula ist zufrieden.
Ich war überrascht, wirklich, wie reibungslos da gegangen ist. Ich hätte mir sehr viel schwieriger vorgestellt.
Viele Eltern stellten fest, dass die Jugendlichen haushälterisch mit ihrem Budget umgehen, sagt Claudia Meyer-Magistretti von der Hochschule Luzern. Sie hat im Rahmen einer Studie zum Jugendlohn die Erfahrungen von über 100 Familien ausgewertet. Nur weniger als ein Zehntel hätten das Modell abgebrochen.
Es ist für viele Eltern schwierig, den Jugendlichen viel Verantwortung zu übergeben und auch eine gute Summe Geld und sie damit Fehler machen zu lassen. Und da gab es Eltern, die, sobald die Kinder nicht von Anfang an korrekt mit ihrem Geld umgegangen sind, den Jugendlohn abgebrochen haben.
Aber dieses Vertrauen zu schenken, auch beim Geld, sei wichtig. Studienleiterin Claudia Meyer ist überzeugt, dass das Modell Jugendlohn dazu beitragen kann, Jugendliche von der Schuldenfalle zu bewahren und Fragen rund um Geld in der Familie entspannter zu klären. Eine Entspannung, die auch Mutter Regula und ihr Sohn Luca in Wohlen feststellen. Aber trotz der Freiheit im Umgang mit Geld bleibe sie als Mutter hauptverantwortlich im Haus.
Da haben wir manchmal schon noch ein feines Abstimmungsproblem, dass ich halt trotzdem noch sagen kann, wie lange er in den Ausgang kann, auch wenn er sein eigenes Geld zur Verfügung hat.
Regula ist überzeugt, dass sie auch ihren jüngeren beiden Söhnen bald schon das Sackgeld als Jugendlohn auszahlen will.
Info 3 Mittag.
Tagelang hat es im Tessin geregnet, es gab Überschwemmungen und Erdrutsche und da hat man sie wieder zur Hand genommen, die Gefahrenkarte. Rot, blau, gelb, weiß, in diesen Farben haben die Kantone ihre Gefahrengebiete eingefärbt. Die fleckigen Gefahrenkarten sind in den letzten Jahren entstanden und zeigen, wo eine Lawine zu Tal donnert, wo das Wasser ansteigen oder die Hänge ins Rutschen kommen könnten. Doch Gefahrenkarte hin oder her, die volle Sicherheit gibt es nicht. Christine Wanne.
Die starken Niederschläge der letzten Wochen im Tessin haben Hänge ins Rutschen gebracht, die Häuser verschüttet haben, von den Behörden nicht für gefährdet eingeschätzt. Blinde Flecken also auf den Gefahrenkarten. Auch wenn die Gefahrenkarten das Bild der gefährdeten Gebiete in der Schweiz konkretisiert haben, lassen sich Ereignisse nicht verhindern wie Hochwasser, Felsstürze, Lawinen oder Hangrutsche. Gefahrenkarten liegen inzwischen für fast alle dicht besiedelten Gebiete in der Schweiz vor. Sie sind die Basis für künftige Bauten und für Präventionsmaßnahmen bei bestehenden Gebäuden und Infrastruktur wie Strommasten, Eisenbahnlinien und Straßen. Rot bedeutet erhebliche Gefahr für die Menschen, auch in den Gebäuden. Neue Bauten sind verboten. Bestehende Bauten müssen geschützt werden. Roberto Loat beim Bundesamt für Umwelt BAFU erläutert, wie Kantone und Gemeinden damit umgehen.
Das bedeutet, dass im Detail analysiert wird, welche Gefährdung vorhanden ist und wie diese Gebiete geschützt werden können. Sei es durch planerische Maßnahmen, durch technische Maßnahmen oder durch eine angepasste Notfallplanung.
Umsiedlungen seien das letzte Mittel und nicht immer nötig. Blau heißt mäßige Gefahr. Menschen in Gebäuden sind sicher. Hier können die Behörden Auflagen machen. Die Versicherer begrüßen die Gefahrenkarten sehr, sowohl die privaten Sachversicherer als auch die kantonalen Gebäudeversicherer. Generell gilt, liegt eine Baubewilligung vor, so wird das Haus auch versichert. Auch in der roten Zone, sagt Martin Jordi beim Verband der kantonalen Gebäudeversicherer. Für die blaue Zone aber gäbe es große Unterschiede in den Kantonen.
Es gibt Kantone, die haben mit dem Baubewilligungsverfahren wenig zu tun und es gibt Kantone, die sind sehr stark involviert und da wird natürlich Einfluss genommen, dass man möglichst viele Präventionsmaßnahmen ergreifen kann, um Schäden langfristig zu vermeiden.
In der Prävention der Naturgefahren wird die Arbeit nicht ausgehen. Roberto Loat vom BAFU.
Das bedeutet, dass man jetzt in den nächsten Jahren die Gebiete kartieren wird, die weniger dicht besiedelt sind. Oder dass man auch Prozesse wie zum Beispiel Oberflächenabfluss kartieren wird.
Und so sollen die blinden Flecken auf den Gefahrenkarten nach und nach verschwinden.
Info 3 Mittag.
Mit Messern und Äxten sind am Morgen zwei Palästinenser in eine Synagoge eingedrungen und haben vier betende Menschen umgebracht. Der Vorfall ist der jüngste in einer ganzen Serie von Anschlägen in den letzten Wochen. Es scheint, als spitze sich die Situation im Nahen Osten wieder zu. Ich habe die Journalistin Gisela Dax in Tel Aviv gefragt, ob man unterdessen wisse, wer hinter dem Anschlag steckt.
Ja, es handelt sich wohl um zwei Cousins aus Ost-Jerusalem, aus dem Stadtteil Jabal Mukaber. und dabei auch um Verwandte eines Gefangenen, der während eines Gefangenenaustausches freigelassen worden ist und vor 2 Wochen erneut verhaftet wurde.
Also die Täter haben offenbar aus eigenem Interesse gehandelt. Israel kündigt harte Reaktionen an. Die Hamas heißt den Anschlag gut und ruft zu weiteren Racheaktionen auf. Rache wofür?
Es gab einen Selbstmord, so sieht es zumindest aus, eines palästinensischen Busfahrers aus Ost-Jerusalem. Daraus entstand sehr schnell das Gerücht oder der Verdacht, dass man ihn möglicherweise umgebracht hat. Die Autopsie gibt diesem Szenario nicht recht, aber die Hamas hat das genutzt, um zu sagen, wir müssen hier Rache ergreifen für diesen Mord und ruft auch weiterhin zu Racheanschlägen auf.
Sie sagen, es entstehen Gerüchte. Werden solche Gerüchte gezielt gestreut?
Naja, das ist der Vorwurf der israelischen Regierung, die massiv sagt, in den palästinensischen Medien, Fernsehen, aber vor allem auch in den sozialen Netzwerken, reicht es eigentlich, ein Klima der Hetze zu schaffen. Da muss man gar nicht direkt als Organisation dazu aufrufen, damit sich Leute mit einer Axt oder einem Schraubenzieher, also mit ganz banalem Arsenal auf den Weg zu machen, sondern dieses Klima kann durchaus ganz dazu führen, dass Leute morgens aufstehen und sagen so, und jetzt wollen wir auch unseren Beitrag dazu leisten.
Provokationen also von beiden Seiten, die Spannungen und die Gewalt nehmen zu. Gibt es Anzeichen, dass eine neue Eskalation bevorsteht?
Ja, im Augenblick hat durch das Attentat von heute Morgen die Gewalt tatsächlich eine neue Dimension erreicht. Seit 2 Monaten brodelt es schon in Jerusalem, ausgehend von Streitereien um den Tempelberg, nachdem eben jüdische Extremisten gefordert hatten, auf dem Tempelberg beten zu dürfen, was den bisherigen Status quo verändern würde. Das wiederum hat dazu geführt, dass auf palästinensischer Seite eine rote Linie überschritten schien und Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, hat erst spät, sehr spät reagiert, um klarzustellen, es wird keine Veränderung des Status quo auf dem Tempelberg geben. Und da waren eben dann diese ganzen Unruhen schon im Gange.
Sagt Gisela Dax, sie ist freie Journalistin in Tel Aviv. Und das war Info 3 News und Hintergründe. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.